Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Sprecherin, Schauspielerin, Autorin. Lena Raubaum ist Sprachspielerin mit einer Vorliebe für die kleine Form. Dr. Stefan und Mr. Ralf sprechen mit ihr über die Lust am Reimen, Rätsellösen und der Interaktion mit ihrem Publikum. Jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, liebe Lena Raubaum, herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis. Das ist ja wunderbar, dass das klappt, nach Österreich, mit Österreich zu sprechen, mit einer österreichischen Autorin.
Zum ORF schalten wir quasi um. Hallo, hier ist der Stefan. Hallo, grüß dich, Lena.
Hallo aus Österreich. Schön, dass ich da sein kann.
Jetzt, wo sitzt du genau, in welchem Ort jetzt?
Ja, ich sitze im 14. Wiener Gemeindebezirk. Das ist im Westen von Wien, in meinem Atelier.
Okay.
In einem Atelier. Jetzt hätte ich ja gesagt, eine Autorin, die hat einen Schreibtisch und einen Stift oder Papier oder einen Rechner, auf dem sie tippt. Aber ein Atelier klingt gleich nach viel mehr, als wäre es dann noch viel mehr hinter der Autorin zu entdecken als nur die Tastatur.
Ja, allerdings. Ich teile mir auch diesen wirklich guten Werkraum mit einer Illustratorin, Nadine Kappacher, die auch schon einige Bücher in der Kinderliteratur veröffentlicht hat. Wir waren vorher schon in einem Atelier gemeinsam, wo wirklich auch Farbe am Boden klebte. Das hat sich aber so, also das Wort war dann irgendwie drin, dass man ins Atelier geht. Außerdem hat das gleich mal was, so den Satz zu sagen, ich gehe jetzt ins Atelier. Das ist gleich mal, geht man gleich mal aufrechter.
Ja, das ist großes Kino. Also wenn man sich's vorstellt. Ich könnte mir vorstellen, du bist ja auch Sprecherin, ausgebildete Sprecherin, nicht nur ausgebildete Schauspielerin, sondern auch ausgebildete Sprecherin. Hast du da quasi auch dann in dem Atelier gleich ein kleines Studio eventuell oder?
Ich habe Ausrüstung für wenn ich es bräuchte, aber bei den meisten Aufträgen gehe ich direkt ins Tonstudio und arbeite dann dort.
Mhm. Ich habe im Vorfeld habe ich mich mal kurz kundig gemacht und gibt es ja so Sprechproben bei dir. Und ich bin die kleine Plaudertasche zum Beispiel. Das fand ich ganz, habe ich mir gleich viermal angehört. Ich wollte immer wieder diese Stelle dann hören. Ich bin die kleine Plaudertasche. Ja, das klang so wunderbar. Also du bist sehr geübt in diesen Dingen. Wie bist du zur Sprecherin und Schauspielerin geworden?
Na, das ist immer das Interessante. Wie ist man das geworden? Ein Teil von mir war das, glaube ich, von klein auf. Ein Teil von mir hat von klein auf gern Texte präsentiert und eine Bühne eingenommen. Ich hatte auch das große Glück, Eltern zu haben, die das gefördert haben, aber nicht, indem sie in der Früh gesagt haben, so jetzt sag mal Faust, sondern sie sind mit mir ins Theater gegangen. Sie haben mir viel vorgelesen, sie haben mir Geschichten erzählt und das ist ja schon so eine der ersten Ausbildungen, die man bekommt und merkt, was da passieren kann. Und dann waren so erste Bühnenerfahrungen in der Jungscha und dann ging das weiter mit Bühnenspiel. Also das würde man wahrscheinlich als Theater AG bezeichnen. Das hieß bei uns Bühnenspiel. Und dann war immer in mir dieser Wunsch, wie wäre das, Schauspielerin zu werden. Und ich habe nach der Schule war ich ein Jahr in den USA als Au-pair, bin dann zurückgekommen, habe Publizistik studiert und erfolgreich abgebrochen, wie ich es gern formuliere, und habe dann so gemerkt, das brennt so in mir, dass ich das versuchen will, wie wäre das, Schauspielerin zu werden, damit ich es nicht mal eines Tages bereue, dass ich es nicht versucht hätte. Und dann habe ich mich beworben an Schulen, bin da aber nicht genommen worden und hatte dann Privatunterricht und habe eine quasi so ein externes Abitur, also paritätische Prüfung heißt das, gemacht und war dann Schauspielerin mit Zeugnis. Und bei dieser Prüfung haben sie mir gesagt, du solltest noch ein bisschen mehr an deiner Stimme arbeiten. Und dann habe ich das gemacht und habe eine Sprecherausbildung gemacht, eine Sprecherinnenausbildung, und das war eine ganz wunderbare Ausbildung, weil ich dadurch gemerkt habe, wie Text nochmal auf anderen Wegen transportiert werden kann. Weil die eine Sache ist die Bühne. Das ist zum Teil sehr veräußernd. Man geht da sehr nach außen, hat Gestik und Mimik zur Verfügung. Und beim Sprechen sieht man das alles nicht. Das finde ich ganz faszinierend.
Es hat ja immer mit Text zu tun. Also genau. Eigentlich könnte man es immer als eine Form der Reduktion bezeichnen. Also die Schauspielerin, die noch die Mimik und Gestik dazu hat, die Sprecherin, die sich nur auf die Stimme verlassen muss. Und wenn du schreibst als Autorin, als Schriftstellerin, Dichterin, dann musst du sozusagen so viel Gewicht in den Text legen, dass derjenige, der es liest, es sich aufruft und selber zum Klingen bringt.
Aber das wäre jetzt noch eine andere Frage, weil bislang haben wir ja jetzt vor allem deinen Weg mit fremden Texten so ein bisschen mitverfolgt, oder da ist ja auch nochmal ein Schritt hin zu sagen, ich interpretiere oder stelle jetzt nicht nur fremde Texte dar in der Theater-AG oder im Schauspielunterricht, sondern dann irgendwann auch zu sagen, ich produziere jetzt meine eigenen Texte. Auch das würde ja nochmal interessieren, wie dieser Weg da auch reinpasst. Das ist ja nochmal ein Schritt.
Und auch da war eine gewisse Liebe auch schon angelegt, ohne gezielt gefördert. Naja, oh ja, natürlich wurde es gefördert, aber eine gewisse Liebe zum Erzählen war schon da. Und die hat begonnen mit Tagebuchschreiben. Ich weiß noch, mein erster Tagebucheintrag, mein erstes Tagebuch hieß Kissy, weil Kitty hieß ja ein anderes bekanntes Tagebuch. Und ich habe das dann Kissy genannt. Mhm. Und mein erster Tagebucheintrag war, wir fahren zu IKEA. Das weiß ich noch. Und wir sind in die Blaue Lagune auch gefahren. Das ist in Österreich in der Nähe von IKEA so ein Ort, wo man sich Häuser anschauen kann, so Modellhäuser. Das war mein erster Tagebucheintrag, also historisch ganz wertvoll. Und das hat so begonnen mit einer Liebe zu einem Gegenüber etwas zu erzählen. Weil das ist ja Tagebuch, ist ein papiernes Gegenüber, dem man etwas erzählen kann. Das war die eine Sache. Und die andere war, wie gesagt, diese Liebe, die auch geprägt wurde bei uns zu Hause. Wir hatten unzählige Bücher. Meine Mutter ist Lehrerin gewesen für Deutsch und Sport. Und deshalb hatten wir übervolle Bücherschränke. Mein Vater war der beste Geschichtenerzähler meiner Welt und hat uns sehr viel für Musikalität mitgegeben. Und beides, das ist ein Samen, um den man sich gut gekümmert hat, würde ich sagen. Also dann auch in der Schule habe ich das weitergemacht, habe von Lehrerinnen ab und zu gehört, bitte schreib weniger, ich muss das ja alles verbessern. Ich bin deshalb Poetin geworden.
Zu kürzen.
Ich liebe zu kürzen.
Zu verdichten.
Verdichten, ja. Also es ist eine lange Antwort dafür, dass ich Poetin bin. Aber diese Liebe zu eigenen Texten, das war auch immer. Also ich musste auch immer ein Notizbuch dabei haben, habe das auch immer. Ich habe diese, es ist schön, irgendwann hat jemand gesagt, ja, aber anscheinend musst du alles festhalten. Und ich habe dann gemeint, nein, ich muss damit alles loslassen. Ein Unterschied, wenn ich was aufschreibe, dann habe ich es woanders verortet, was mir durch den Kopf fliegt.
Es ist draußen, es ist dem Papier anvertraut.
Genau. Ja, ganz genau.
Du bist eine ganz große Sprachspielerin und da kommt mir in den Sinn, also du hast geschrieben, dass du wahnsinnig gern Scrabble und Activity und Tabu-Partien gespielt hast, und da geht's ja immer um Worte und um Begriffe und Geistesgegenwärtiges. Und du hast auch geschrieben, dass du leidenschaftlich gerne das Kreuzworträtsel in einer lachsfarbenen österreichischen Tageszeitung magst. Und ich habe mir hier einen...
Zufälligerweise hatte Stefan gerade eine lachsfarbene österreichische Tageszeitung dabei.
Letzte Woche in Klagenfurt habe ich mir den Standard gekauft und habe gedacht, das ist ganz schön schwierig. Wenn Katzen wickeln wollen, pratzeln sie nach dem Spielzeug.
Wo ich dachte, da muss ich jetzt gleich mal rückfragen. Ist das Wollen kursiv gedrückt oder gedruckt?
Nee, aber groß. Also Wickel ist groß und Wollen ist auch groß.
Okay, dann
da macht es einen Unterschied, ob Wollen groß ist. Ach so, mit Wolle, dass dann da gespielt
das
wird.
Knäuel ist zum Beispiel.
Ja, das könnte
Knäuel sein.
Ja, das ist ein E. Knäuel, du hast recht, Knäuel. Aber das ist genau.
Also für mich ist das kein Standardrätsel, sondern das ist für mich ein sehr kompliziertes Rätsel. Da komme ich Das ist wie diese blöden Zeitmagazin-Rätsel, wo ich auch irgendwann mal, alle Welt sagte mir, oh, diese Rätsel sind so toll und ich habe versucht, das irgendwie zu verstehen, aber das ist nicht meine Welt. Da habe ich von vornherein mal gesagt, nee, es sollen mal andere machen. Klingt aber ein bisschen so ähnlich. Das ist so um die Ecke denken,
genau,
mit diesen Begriffen spielen, wissen, was da gemeint ist. Also es ist ja schon auch fast literarisch, wenn man so will, sich überhaupt diese Fragen auch noch auszudenken.
Ja, total. Für mich ist das nicht mal fast literarisch, sondern es wäre für mich ein, also ich habe wirklich begonnen damit in der Schulzeit, früh morgens, wenn ich mein Frühstück gegessen habe, dieses Rätsel zu lösen. Und ich wusste, okay, ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit weg, also auch so ein liebevoller Zeitdruck, auch nicht uninteressant, wenn man schreibt. Das habe ich dann gelöst. Es gibt auch Menschen im Freundeskreis, die wirklich gern mal in mein Hirn schauen würden, wenn ich das löse oder auch in das Hirn von anderen Menschen. Und was ich aber daran mag, ist, dass es eben nicht damit arbeitet, zu wissen, wer der Schachweltmeister 1953 war oder, weiß ich nicht, ein Apostel von.
Ein Fluss mit vier Buchstaben im südlichen Bulgarien.
Genau.
Keine Ahnung.
Ja. Sondern das ist per se, ja, lösbar ist. Und dass man sich da aber auch eindenken muss. Also, und das ist es ja das ist eine Form zu denken. Und das mochte ich auch sehr gerne. Oder das ist auch was ich vielen Menschen mitgebe. Gebt ihm eine Chance. Also auch den Zeitkreuzworträtseln, weil der Moment, wo man dann denkt, okay, jetzt habe ich zum ersten Mal um diese Ecke geschaut, um die ich da denken kann, die wird schon, das ist schon was Schönes.
Und das ist, also bei dir klingt es auch nach Leidenschaft. Also was sich durchs Leben zieht, das ist eine Leidenschaft für Sprache. Und wahrscheinlich bist du auch um keine Wortspielerei, wenn verlegen, nehme ich mal an, in einer Runde, wo der eine ein Wort gibt und der andere setzt noch einen drauf und dann wird das allein aus Spaß, das hat man ja oft so dieses Gefühl, allein aus Spaß an diesen Wortspielereien gibt eins das andere und man lacht sich halb tot und der Nächste setzt noch eins drauf. Da könnte ich mich in so einer Runde dich wunderbar vorstellen.
Ja. Soll ich mal einfach ein Gedicht aus dem neuen Buch vorlesen, was so ein bisschen in die Richtung geht, wo ich auch denke, ja, das macht doch ein bisschen, ist einfach Spaß am Formulieren und so eine kleine Idee umzusetzen, das Flohkonzert. Ich kann das wahrscheinlich viel schlechter vorlesen. Ich bin ja, oder vortragen.
Versuch's mal mit deinen bescheidenen Möglichkeiten.
Mit meinen bescheidenen hessischen Mitteln. Versuch ich das mal. Also es heißt Flohkonzert. Es waren mal zwei Flöhe, Florida und Florenz, die sangen laut ein Lied, doch leider keiner kennt's.
Jetzt muss man sagen, aber du hast es sehr schnell gelesen, Florida sind zwei Worte.
Das sind zwei Worte.
Und Florenz sind auch
Vorname, also Nachname.
Vorname.
Florida und Florenz.
Genau, da ist ganz viel.
Ist einfach nett gemeint, weil du plötzlich aus einem Begriff, den du so kennst und den du hast, plötzlich einen ganz anderen Kontext herstellst und sagst, das gehört jetzt ganz woanders hin. Und dieses Doppeldeutige, diese Erkenntnis ist doch einfach dann auch ein Spaß, der dann eben auch den Kindern Spaß am Sprechen, an der Sprache, an den Möglichkeiten, die da drin steckt, vermittelt. Und ich glaube, das zieht sich ja auch so durch deine Texte, die jetzt überraschenderweise immer ganz kurz sind. Im Gegensatz zu deinen Aufsätzen in der Schule, wo du sagst, bitte nicht so viel schreiben.
Ich glaube, Florida und Florenz sind aus dem Standardrätsel.
Glaube ich nicht.
Nein.
Sicher geprägt davon.
Ja, geprägt von der Art.
Ja. Und natürlich ist es ja diese eigene Freude, die man da auf einmal empfindet, weil mitunter ist es ja das Wunderbare, auch im Formulieren und Erschaffen von allem, was kreativ passiert, der Moment, wenn man selber überrascht wird, wenn man nicht sich hinsetzt und jetzt, ich möchte gern das machen, sondern, ist das lustig. Mhm. Und das ist was für mich auch so Wunderbares und das mag ich dann total, wenn das bei Lesungen so überspringt, wenn dieser Funke so überspringt und kurz Stille ist und dann wird irgendwo lauthals gelacht oder dann sind dieses, okay. Und selbst wenn, und das ist auch das, was ich bei dem Gedicht auch mag, es macht auch nichts, wenn das Florida und Florenz sind, weil lauthals ein Lied zu kennen, und leider kennt das jetzt keiner, ist an sich auch schon total witzig. Mhm. Also wenn Menschen da vor sich hingehen und sich, ja, hab ich keine Ahnung, was die singen, aber schön. Dann ist das auch etwas, was mir gefällt. Und da war, und das liegt ja auch in diesem Buch drinnen, der Wunsch bei einigen Texten, diesen Überraschungsmoment zu schaffen bei Leserinnen und Lesern.
Du sagst ja, du liest viel vor Menschen vor. lassen wir es mal allgemein bei Menschen und nicht nur bei Kindern. Ja. Und dann ist das ja auch gerade bei diesen kürzeren Textformen ja auch immer so ein viel schnelleres Reagieren des Publikums, weil so ein Gedicht ist dann zu Ende und dann gibt's ja schon den Moment der Interaktion, dass man fühlt, oh, da geht jemand mit dem mit, was ich damit wollte, was ich damit erzählt habe. Da hat jemand verstanden, wie ich mit Begriffen spiele. Wie ist denn da so deine Erfahrung mit Kindern? Wie nehmen die das wahr? Ist das ein fröhliches Miteinander, das dann in so einer Interaktion stattfindet? Hören die da gespannt zu? Wie darf ich mir das denn vorstellen?
Das, was ich mache, und da zählt natürlich auch die Ausbildung Schauspiel und Sprechen dazu, ist, dass ich diese Texte manchmal einmal vorlese, aber eigentlich sehr oft mehrmals und ihnen zeige, was man quasi damit machen kann. Also es gibt ein Gedichtband, der heißt "Mit Worten will ich dich umarmen", und da gibt's einen Text zum Beispiel, der heißt "Tage gibt's". Und diesen Text, ich habe den vorgelesen, dann sage ich den Kindern, jetzt machen wir Bewegungen dazu, weil man kann Wörter davon mit Bewegungen machen. Und dann war ich bei einer Lesung und da war eine Gebärdendolmetscherin dabei und die hat das dann übersetzt in wirklich Gebärden aus der österreichischen Gebärdensprache. Und dann haben wir diesen Text 4, 5, 6 Mal gemeinsam gesprochen und mitgebärdet und am Ende das leiseste Gedicht der Welt erzählt, nämlich die Worte gesprochen weggelassen und das Gedicht nur im Sinne von ausschließlich gebärdet. Und das ist das, was ich gern mache. Und das ist ja auch das, was an der Lyrik so was Schönes ist, dass man ihr eine Ode der Wiederholung schenken kann. Immer wieder, dass das mit so vielen Texten aus der Lyrik passiert. Wenn ich das nochmal lese und nochmal lese, dann entdecke ich vielleicht einen Rhythmus. Dann entdecke ich, es gefällt mir beim zweiten Mal immer noch nicht. Oder dann entdecke ich, da könnte man doch ein Lied draus machen. Das ist doch eigentlich gesungen. Und das versuche ich zu vermitteln, was für ein Sprachspielplatz das sein kann. Also ich habe zum Beispiel auch eine Kurzversion von diesem "Tage gibt's". Das sind 2 Bewegungen. Und ich sage den Kindern dann auch, wenn ihr je ein Gedicht auswendig lernen müsst, dann nehmt's das. Weil das ist dann schnell. Und das ist dann schön, weil dann lachen halt alle. Und sie haben sich's wirklich, sie merken sich's wirklich lang, ja.
Das ist immer beliebt, das kürzeste Gedicht. Da kann ich mich an meine Schulzeit erinnern. Das war von Bertolt Brecht, "Das kleine Haus unter Bäumen am See". Das haben alle natürlich als allererstes immer haben wollen, weil...
Genau, ja. Dann lieber nicht die Bürgschaft.
Das war halt so schön kurz. Kinder haben ja unwahrscheinliches Gespür auch für Rhythmik, für Versmaß, für Wort. Machst du dann auch mit denen zusammen manchmal, dass du auf Entdeckungstour gehst und die selber animierst?
Ja, also nicht nur Kinder, als Erwachsenen tut das auch total gut bei einer Lesung. Also ich habe zum Beispiel ein Gedicht, das heißt "Mutausbruch", und das verwandle ich dann immer in einen Rap. Und manchmal frage ich dann auch in die Runde, kann jemand von euch Beatboxen? Und dann hole ich mir die Person raus, die hat dann auch einen Mutausbruch. Und dann versuchen wir, einen Moment zu erschaffen, den wir davor nicht geprobt haben. Und das Kind macht mir den Rhythmus vor und ich lege quasi auf diesen Rhythmus den Text drauf. Und das ist total schön, weil dann erstens mal Menschen rausgehen, du kannst Beatboxen, wie cool. Und zweitens, weil das natürlich einen Spannungsmoment erzeugt. So, wie schaffen wir das? Schaffen wir das? Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann ist es alles andere schlimm, sondern dann sage ich halt auch super. Und jetzt machen wir es nochmal. Und super, und jetzt machen wir es nochmal. Um auch zu zeigen, alles darf geübt werden. Deshalb gibt es ja auch das Wort Übung und nicht Könnung.
Ja, das braucht wirklich Mut, glaube ich, gerade von Erwachsenen wahrscheinlich noch mehr als von Kindern, sich das zu trauen dann, weil die anderen gucken und ja.
Ja, ist auch immer total lustig. Ich habe dann auch zum Beispiel, okay, jetzt machen wir es nochmal, jetzt führen wir das auf. Und dann sage ich halt auch, aber wir brauchen jemanden, der uns ansagt, weil wir sind ja jetzt Performer. Und dann kommt das nächste Kind und das darf dann ein unsichtbares Mikro halten und das muss uns dann ansagen. Und dann ist es halt total schön, weil wir gehen dann meistens so in die Ecke und warten halt. Und dann passiert das halt dann, dass ein Kind dann sagt, jetzt kommt, wie heißt du nochmal? Und ich sage, jetzt kommt und so. Und ich liebe das. Da kriegt das so eine andere... Ja, das ist so ein herrliches Miteinander. Das ist
authentisch. Sehr
total. Und ich hatte das auch mal bei einer Lesung, das ist länger her, da habe ich Gedichte rezitiert und ich habe dir die Gedichte geschrieben zu Bildern einer Malerin. Und dann habe ich die Gedichte vorgelesen und nach dem ersten Text hat die Malerin aufgezeigt und hat gesagt, würdest du das bitte nochmal lesen? Und dann habe ich es nochmal gelesen. Und dann war es beim zweiten Text wieder und dann kam der dritte Text und dann sagt sie noch einmal. Und irgendwann schauen Menschen so irgendwie an und sagt, ja was denn? Haben Sie es beim ersten Mal ganz verstanden? Und das war so schön. Ich habe das dann in meiner Erinnerung die Nochmallesung genannt, was dann auch dazu geführt hat, dass ganz viel wohlige Interaktion mit diesem Publikum stattgefunden hat, weil sich der Gap zwischen Bühne und Publikum aufgelöst hat. Und es war ein feines Miteinander. Und es war aber auch nicht nach jedem Text. Das war dann auch schön, dass das eine ganz feine Spannung hatte, die mich natürlich auch überrascht hatte. Es ist ja oft so, wenn man ein Gedicht,
wo lange dran gearbeitet wurde, was so verdichtet ist, sehr komplex ist, dass man das meistens beim ersten Hören ja gar nicht erfasst. Also insofern ist es mutig zu sagen, bitte nochmal, damit man umso mehr nochmal mitbekommen darf.
Damit man noch eine Chance des Verstehens hat. Ist natürlich einfacher, wenn man jetzt ein Buch vor sich hat und selber liest oder es liest. Na gut, dann darf man auch zweimal lesen oder dreimal lesen. Das Aktuelle oder Neue heißt ja, ich habe da was für dich. Das ist ja auch bunt gemischt, längere, kürzere. Da sind ja auch 10 Wortgedichte dabei. Die sind vielleicht auch zum Lernen prima, weil weiß man ja genau, dass man nichts vergisst. Wenn ich 10 Worte habe, ist das Gedicht zu Ende. Also es sind ja auch viele, viele Formen drin. Ergibt sich das so thematisch für dich einfach aus deinen Notizen, aus deinen Gedankenfetzen, dass das mal länger wird, mal kürzer, in unterschiedlichen Reimformen, in unterschiedlichen Längen, was da zusammenkommt?
Die sehr wunderbare Lektorin des Tirolier Verlags, Katrin Feiner, die auch diesen Gedichtband lektoriert hat, die hat mal eine sehr schöne Formulierung gefunden, nämlich ein Gedichtband ist im Endeffekt wie ein gutes Mixtape, also wie ein Album, das es gilt zusammenzustellen. Ich habe einige Zeit lang ein Magazin kuratiert und was total schön war, oder war Chefredakteurin eines Magazins, eines Yoga-Magazins. Und das Tolle war, dass ich auch da kürzen gelernt habe und dieses Ausgewogene, wie balanciere ich ein Buch, vor allem ein Gedichtbuch, gut aus. Und ich mache das dann auch gezielt, dass ich mir vornehme, das ist ein Wunsch, den ich habe für diesen Gedichtband. Und was braucht der, damit es manchmal eben längere gibt, kürzere, damit es einen Ausgleich gibt aus Gedichten, die sich reimen, aus welchen, die sich nicht reimen, aus manchmal Sätzen, dann sind es zwei Zeiler und das bereitet mir sehr viel Freude, dann ab einem gewissen Punkt das aufzulegen und liebevoll zu schauen, so wie wenn man was kocht, zu schauen, was braucht's da jetzt noch? Was könnte es da jetzt noch geben, damit das eine feine Komposition wird? Das ist so mitunter der Grund, warum auch diese verschiedensten Längen und weil ich selber ein Fan bin, manchmal von quasi Gedichten, die wie ein Witz sind, also so wirklich so ganz kurz auch, und welche, die sich aufbauen und wo ich in eine Geschichte eintauche. Also es gibt eines, das heißt, die Traurigkeit springt Trampolin und da, das ist eine Geschichte oder wichtige Frage ist auch ein etwas, wo das dauert. Und das mag ich auch sehr, diese Texte, die sich so aufbauen.
Manche sind ja auch dialogisch angelegt, also wo der Leser, die Leserin eben sozusagen die Funktion erfüllen muss, dass er mit agiert, gedanklich.
Und das ist toll, wenn man das mal durchliest und sich überlegt, wie markieren wir das? Sind das da Anführungszeichen? Setzen wir es kursiv? Das sind dann Überlegungen. Ja.
Woher kommen deine Ideen dann? Bist du jemand, der, weiß ich nicht, gerne in Cafés sitzt und Gespräche belauscht oder bei Zugfahrten sich in die eine Ecke setzt und zuhört? Oder
aus dem Fenster schaut.
Genau. Ja.
Und mit, genau, ja. All das.
Genau, all das. Und noch viel mehr. Und noch viel mehr.
Natürlich. Okay. Natürlich. Und das wird jeder Mensch wissen, der in seinem Leben auf Ideen gekommen
ist. Ja, es gibt welche, die verneinen das und sagen, nein, das ist alles, entsteht alles nur im Kopf und das überhaupt nicht. Da gibt's keine Anregung von außen. Aber bei deinen Gedichten würde ich schon sagen, das klingt danach, dass du viel außen an Inspirationen zumindest bekommst.
Auch da ist die Mischung drinnen. Es gibt wirklich Sätze, die ich aufschnapp oder Beobachtungen, die ich habe. Es gibt einen Spielplatz bei uns in der Nähe und da habe ich mal ein Kind beobachtet, das bei so einem Fußballkäfig steht und zuschaut, ganz gebannt. Und das war eine Grundlage für einen Text. Ich verrate nicht, welcher das ist, weil vielleicht findet man es raus.
Ja, okay.
Oder
Standardrätsel Nummer 4 ist das, liebe Hörerinnen und Hörer.
Hast nicht in die aktuelle Standardausgabe geschafft, ja, ist aber trotzdem sehr schwierig.
Ja. Und die Lösung bekommen Sie nächste Woche.
Nächste Woche, genau.
In dem Buch, da gibt es eine Mischung aus Sprachspielwitzen, aber auch Gedichten, die auch die Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit, Verzweiflung adressieren. Und da gibt's schon, also da gibt's zum Beispiel einen Text, der heißt Elefantenhaut gesucht. Und der kam aus mir. Der kam aus so einem Tag, an dem man das Gefühl hat, jetzt wäre eine Elefantenhaut echt gut. Oder einmal ging es mir beim Autofahren so, das war für den Gedichtband, für den Vorgänger, da war es so, da kam auf einmal der Satz, neulich um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit. Und das war echt so ein Moment von, oh mein Gott, echt jetzt? Aber jetzt fahre ich ja Auto, das gibt's ja nicht. Und dann bin ich wirklich auf der nächsten, also bin dann rechts rangefahren und habe mir eine Sprachnotiz aufgezeichnet, damit ich das bewahre. Und das ist aber auch das, warum ich mich selber wirklich manchmal auch ganz gezielt dazu einlade, die Augen offen zu halten, die Ohren offen zu halten und diese Welt wahrzunehmen. Und diese Welt ist groß, meine reicht eh, aber ich habe oft, merke ich, dass ich im Alltag Momente habe, wo ich halt, da geht man halt wohin und dann kommen die Ohrstöpsel manchmal auch noch rein und dann hört man sich einen ganz tollen Podcast an. Und das ist auch wichtig, übrigens.
Ja, das finde ich total
wichtig. Ja, ist wichtig, hast du recht.
Aber manchmal gibt es auch die Momente, wo es gut ist, diese Ohrstöpseln rauszugeben und halt dann Gesprächsfetzen mitzubekommen oder jemanden in der U-Bahn anzuschauen und zu beobachten, wie müde jemand sein kann und wie sich Müdigkeit äußern kann. Das ist sowas, was ich auch immer wieder bewusst versuche.
Du hast ja auch längere Texte, also die Knotenlöserin zum Beispiel oder du hast eine Reihe, wo einer immer dasselbe vorkommt sozusagen, also was sich durchzieht, also wo du auch dir die Möglichkeit offen lässt, auch mal am Stück länger zu formulieren, auszuformulieren. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, das eine befruchtet das andere, dass man nicht immer nur die kurze Form haben muss, sondern auch einmal die lange nehmen darf und auch das auskosten kann.
Aber es ist ja noch nicht die ganz lange. Oder ist das gar nicht interessant genau. Für dich zu sagen, den großen Kinderroman, den Erwachsenenroman?
Genau, das sind alles auch letztlich Aufmerksamkeitsspannen, die man ja auch einer Textarbeit geben muss. Und bei einem Langtext, auch bei einem Buch, bei einem Text, der wirklich auch eine längere Geschichte erzählt, ist es natürlich was anderes, als einen Gedichtband zu schreiben, wo ich jetzt einen Text habe und dann ist es wieder ein anderer. Und beides tut gut, beides mag ich, weil ich mag das, mich so in einer Geschichte sehr zu verlieren und so zu überlegen und wie hält man den Spannungsbogen und wo war ich da jetzt eigentlich und habe ich das jetzt schon erzählt oder wo geht das hin? Und dann mag ich aber auch dieses immer wieder auch absetzen und ganz pointiert zu einem Moment hin zu zoomen, der eben bedeuten würde, wie ist das, wenn man Elefantenhaut braucht? Und dann wieder abzusetzen und über Florida und Florenz zu schreiben. Und das ist so, beides mag ich sehr. Und es ist einfach eine andere Form der Aufmerksamkeitsspannenarbeit. Tolles Wort. Ja.
Aufmerksam. Genau. Ja, was das betrifft, da glaube ich, sprichst du ja auch immer wieder, ich sag mal, Urbedürfnisse an. Also wenn ich an die Knotenlöserin denke, das sind ja solche Figuren, die es im süddeutschen Raum, Maria Knotenlöserin, die es schon ewig gibt, weil es diesen Wunsch, glaube ich, einfach übermäßig groß gibt, dass es da jemand geben möge, der sich um diese verwickelten Konstrukte im eigenen Leben kümmert, der eben diese Knoten für sich selbst, für andere lösen mag. Und du hast das, ich weiß nicht, ob das bei dir überhaupt eine Rolle gespielt hat, diese Figur im süddeutschen Raum, aber das sind diese Urbedürfnisse, finde ich.
Ja, da war das Schöne, dass da die Hintergrundgeschichte die ist, dass ich von Wien nach Salzburg mit dem Auto gefahren bin. Das ist überhaupt nicht wichtig, aber ich erzähle es trotzdem. Und ich habe auf dem Weg eine Frau per Mitfahrgelegenheit mitgenommen, weil die in dieselbe Richtung musste. Und die war um die 50. Und als wir dann diesen Smalltalk von Wetter und Welt und bla durch hatten, sage ich zu ihr, du, was willst du denn werden, wenn du groß bist? Und dann hat sie aus dem Fenster geschaut und sich Zeit genommen für die Antwort und hat mir dann gesagt, wenn ich groß bin, will ich Knotenlöserin werden. Und das war Also Stichwort Ideen zufliegen. Mhm. Das war so ein die Knotenlöserin. Das möchte ich mal erzählen. Und bis dann das Buch da war, hat das wirklich einige Jahre gedauert, weil ich erstens mal auch lange nicht wusste, in welcher Form ich es erzählen will. Also was ist das dann? Ist die Knotenlöserin dann ein Roman, wo es um die Figur geht? Also genau, wie in welche Geschichte will sie? Und dann hatte ich 2016 das große Glück, den Dixi Kinderliteraturpreis zu bekommen. Das ist ein Förderpreis in Österreich, ein ganz wichtiger und toller Preis für Menschen, die in der Kinder- und Jugendliteratur tätig sein wollen. Und im Zuge dessen habe ich Clara Frühwirth kennengelernt, die Illustratorin des Buches. Und wir haben uns das als Projekt vorgenommen. Und ich habe in einem sonnigen Nachmittag ihr bei einem Café von dieser Geschichte erzählt. Und dann hat sie mir ein paar Tage später geschrieben und gemeint, du diese Knotenlöserin, das geht mir nicht aus dem Kopf. Und so hat sich das gebildet. Und das Tolle war, ich erzähle das dann irgendwann einer Freundin und die sagt dann, die ist Religionslehrerin und die sagt, ja, das ist ja auch ein Beiname für die Mutter Gottes. Das ist ja super.
Genau,
und die ich Maria. Halt, was? Ja. Also ich wusste es gar nicht.
Ach so, ich dachte, du kennst diese Maria nicht. Knotenlöserin.
Nein, gar okay. nicht. Und war dann, und habe das dann recherchiert. Und eben, es gibt in Augsburg, in St. Peter am Perlach, ein Gemälde, das Maria Knotenlöserin heißt, auf dem Maria nicht in deiner Mutterrolle oder auch nicht in der Krippe oder auch nicht unterm Kreuz dargestellt ist, sondern als souveräne Frau, die Knoten löst. Und es ist ein Bild, zu dem Millionen von Menschen pilgern jedes Jahr. Und dass es nur zweimal gibt auf dieser Welt. Und Clara und ich, wir waren auch dann in Augsburg, nachdem das Buch erschienen ist, und haben uns das angeschaut. Und das hat mich unglaublich berührt, weil es eben so viele Knotenlöserinnen gibt und für jeden Menschen andere. Weil es gibt welche, die fangen mit Maria Knotenlöserin nicht so viel an und andere, für die ist das jemand anderer. Und wie ein Kind mal treffend gesagt hat, ja, und es gibt ja auch Knotenlöser.
Soll es wohl auch geben.
Soll es wohl auch geben.
Und da habe ich ja wieder was gelernt. Ich bin ja jetzt nicht so religiös, deswegen bin ich jetzt in der Welt eher seltener unterwegs und habe gebannt zugeschaut, was es da alles gibt. Und
wozu ein Podcast alles nützlich sein kann.
Knotenlöser habe ich jetzt eher schon wieder im Bezug auf das Standardrätsel gesehen. Und ich dachte, da braucht man ja auch jemand, der einem die Hirnknoten entwirrt, um diese Fragen zu beantworten.
Ja, oder Tontechnikkabel.
Also, oder das, was es da gibt.
Aber das ist mitunter auch der Grund, warum bei diesem Bilderbuch auch von Seiten des Tiroler Verlags die Formulierung dort steht, religiöse Lesart möglich, aber nicht zwingend. Und das war uns allen dann total wichtig und ist auch etwas, was dadurch die Arme sehr weit aufmacht für jeden und jede.
Vielleicht zum Schluss gefragt, du warst nominiert für den Astrid Lindgren Memorial Award in diesem Jahr. Das ist schon eine große...
Muss man vielleicht für Menschen, die das nicht ganz so wissen, dazu sagen, das ist der höchst dekorierte Preis für...
Dotierte vor allem.
Dotierte. Was habe ich gesagt?
Dekorierte.
Dekoriert.
Ja, aber es ist dotiert.
Dotiert,
Millionen Kronen und...
Es ist immer noch viel Geld in Euro umgerechnet.
Es ist schon mal eine Ehre an sich. Mich würde interessieren, wenn du diese, ich weiß nicht, wie viele Millionen Euro das sind, aber das sind sehr viele. Was hättest du damit gerne gemacht? Man überlegt ja dann schon und denkt, was kann man damit alles Tolles tun? Oder hast du gesagt, erst einmal dann überlegen, wenn ich es auch krieg? Kann ja auch sein.
Das war dezidiert der erste Schritt.
Okay.
I cross the bridge when I get there.
Sehr schön.
Die Brücke überquere ich, wenn ich dorthin komme. Und ich glaube, ich hätte mein Bestes gegeben, es sinnvoll auszugeben.
Okay. Ja, gut. Wir haben ganz viel gelernt jetzt von dir.
Vielleicht hätte ich mir eine Krone gekauft.
Sehr schön.
Mit all den Kronen.
Okay. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Wir haben jetzt viel über
gelernt.
Die Art und Weise gehört, wie du zu deinen Texten kommst. Das fand ich sehr spannend.
Vielen Dank und eine gute Zeit.
Und bei vielen, vielen Standardrätseln.
Okay.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.